Also man muss auf jeden Fall trinken, 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 wenn man dranbleiben will in dieser Branche. So ist es.
Heute trage ich extra ein weißes Hemd, denn ich habe eine Majestät zu Gast. Janina Huber ist ehemalige deutsche Weinkönigin und eine der profiliertesten Weinkennerinnen unserer Region. Mit ihr spreche ich über ihren faszinierenden Lebensweg, ihr großes Weinwissen und wer weiß, vielleicht testen wir hier gleich noch ein paar edle Tropfen. Abwarten. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Schön, dass Sie da sind, liebe Janina Huber.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Die meisten kennen Sie, glaube ich, noch als Janina Huhn.
So ist das, ja.
Und selbst auf Ihrem Wikipedia-Eintrag steht noch Ihr Geburtsname. Das hat natürlich auch mit Ihrer Vita zu tun, denn als Janina Huhn wurden Sie 2014 zur 66. deutschen Weinkönigin gewählt.
Ja.
So, jetzt müssen Sie uns aber aufklären, wie wird man bzw. wie wird Frau deutsche Weinkönigin?
Da haben wir schon den ersten Punkt. Es sind tatsächlich immer noch Frauen, aber es gibt viele Gespräche darüber, ob man das Amt nicht auch irgendwann mal öffnen könnte. Aber abseits davon, wie wird man denn deutsche Weinkönigin? Erstmal ist es klassischerweise so, dass man vorher in seinem eigenen Heimatgebiet schon Weinhoheit war. Also ich war ganz bodenständig Bad Dürkheimer Weinprinzessin, da wo ich herkomme, und dann eben pfälzische Weinkönigin. Und wenn du pfälzische, rheinhessische Moselweinkönigin bist, dann wirst du automatisch in diesen Wahlprozess reingeschickt. Ist ja eine Fernsehsendung auch, die beim SWR dann übertragen wird. Die Vorbereitungen starten natürlich Monate vorher und du musst da mitmachen. Also eigentlich hast du keine große Wahl, du steckst da drin, aber du willst das natürlich auch. Du willst dann dein Gebiet repräsentieren und dich diesem Wettbewerb stellen. Und dann ist es eine zweiteilige Fernsehsendung. Der erste Bereich ist so der fachliche, wo man in einer Fachbefragung eben sein Weinwissen zeigt, auch unter Zeitdruck vor allem. Englisch ist auch gefragt, das ist wichtig. Wir hatten noch das Thema Wein und Kulinarik damals mit drin, was ich ganz toll fand. Wenn man dann da besteht, es gibt dann immer 13 Kandidatinnen aus den 13 deutschen Weinanbaugebieten. 6 kommen weiter ins Finale, das hatte ich gepackt, und im Finale ist es dann mehr so ein bisschen Showcharakter, wo man vor allem auch zeigt, wie bühnentauglich man ist. Ja, man muss spontan eine Rede halten oder irgendwelche lustigen Begriffe einbauen, das hatten wir damals. Aber die denken sich jedes Jahr natürlich neue Aufgaben aus. Ja, und wenn man da dann die Jury überzeugt, ich glaube 60 Leute aus der Weinfachwelt sind das, also Journalisten, Sommeliers, Präsidenten von Weinbauverbänden und so weiter und so fort, dann darf man ein Jahr lang das Krönchen tragen.
Aber wie kommt man überhaupt in diese Welt, in diese Welt der Weinköniginnen und Hoheiten rein?
Ja, warum will man das überhaupt machen, ne? Also tatsächlich sind es meistens ja schon auch Winzerinnen, die selbst ausgebildete Winzerinnen sind, aus einem Weingut kommen. Ich bin da so ein bisschen quer reingerutscht. Ich hatte eigentlich mal was ganz anderes studiert. Und in der Familie habe ich aber starken Weinbezug. Mein Papa ist Winzer und dann hieß es immer so, Mensch, mach doch mal. Und dann war ich in so einer Phase im Studium, wo ich gemerkt habe, ich brauche was Neues in meinem Leben. Wein war schon immer da, war schon immer irgendwie ein Interesse. Und da habe ich gedacht, komm, dann versuchst du das jetzt mal mit der Weinprinzessin damals ja noch, vertiefst du das einfach. Und bei mir war dann der springende Punkt eigentlich, dass ich dann auf einer Bühne stand und über Wein sprechen durfte. Und ich habe gemerkt so, hey, ich glaube, auf Bühnen stehen und sprechen ist voll dein Ding. Wein interessiert dich total, und dann war es um mich geschehen. Und ja, ich wusste dann, wenn ich jetzt diese Karriere, ja, Weinhoheit weiter verfolge, ist es für mich auch einfach eine Perspektive in die Weinbranche einzusteigen. Also ich kam so ein bisschen quer rein, aber man hat meistens familiären Background.
Okay, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Also das Studium war ja so gar nicht Richtung Wein.
So gar nicht. Latein, Geschichte und Philosophie auf Lehramt? Ja, ne?
Und im Studium haben Sie gesagt, ich werde nicht Lehrerin.
Ja, aber das finde ich, das muss man auch, wenn man studiert und gerade wenn es so ein verantwortungsvoller Beruf wie Lehrer ist und man merkt dann irgendwann so, ich glaube, ich bin doch nicht diejenige, die sich später jeden Tag vor Kinder oder Heranwachsende stellen möchte, dann sollte man auch dazu stehen, weil dann nur dann wird man ein guter Lehrer, wenn man das auch wirklich möchte. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und dann kam halt das mit dem Wein so dazwischen und ich habe dann mein Studium schon noch beendet, Abschluss gemacht und so weiter, aber habe zum Beispiel schon meine Bachelorarbeit dann über den Weingenuss in der Antike geschrieben. Da wusste ich schon, es geht in Richtung Weinbranche.
Also nach dem Studium zurück nach Bad Dürkheim Und dann sagt man sich einfach so, und jetzt gehe ich hier in diese Weinbranche. Ich will hier jetzt was werden. Oder wie lief das?
Naja, da kam auch ganz viel Glück tatsächlich dazu. Ich war dann kurz vor dieser Wahl zur deutschen Weinkönigin und ja, stand eigentlich so ein bisschen im Leeren. Hatte dann eben meinen Abschluss gemacht in Latein und Geschichte damals noch und habe dann erstmal Praktikum in einem Weingut eingeschoben, weil ich ja im Leeren hang. Ich musste erstmal gucken, wo die Reise hingeht. Tatsächlich hatte ich mich dann auch mal auf Jobs in der Weinbranche beworben und dann hieß es immer, naja, nee, dich nehmen wir jetzt nicht, du wirst ja vielleicht deutsche Weinkönigin. Also es war tatsächlich so, die wussten alle, oh, die ist gerade pfälzische Weinkönigin, sie muss sich bewerben auf die deutsche. Ja, wenn ich der jetzt einen Job gebe, dann wird die deutsche Weinkönigin, dann ist sie ja ein Jahr verschwunden, denn das ist tatsächlich ein Fulltime-Job, die deutsche Weinkönigin. Und dann hatte ich nun mal das große Glück, dass ich wirklich aus dem Praktikum, aus dem Weinberg diese Krone bekommen habe. Und nach der deutschen Weinkrone, da kriegt man dann auch einen Job, wenn man möchte.
Was ist da passiert in diesem Jahr als Weinkönigin? Also haben Sie da ein Gehalt bezogen?
Es ist so, es ist ein Ehrenamt, ja, und man kriegt eine Aufwandsentschädigung. Aber in den Monaten, wo man wirklich viele Termine hat, das ist wirklich so, dass man zum Teil vom Flughafen dann mal ein, zwei Tage zu Hause ist und dann geht's wieder weiter, da kann man dann durchaus ein ganz gutes Gehalt beziehen. Im Winter ist halt ein bisschen weniger gewesen. Also ich bin dann auch zur Sicherheit wieder zu Hause im Keller meiner Eltern eingezogen.
Und was haben Sie in diesem Jahr gemacht?
Viel. Naja, man hat den Auftrag, deutschen Wein zu bewerben in Konsumentengebieten. Das heißt, ich bin jetzt nicht in den Weinbaugebieten unbedingt unterwegs, sondern vor allem da, wo deutscher Wein getrunken wird. Das heißt, man hat Termine in ganz Deutschland auf verschiedenen Weinfesten. Das sind so die bodenständigeren Geschichten, die man macht. Und die richtig spannenden Sachen sind natürlich im Ausland. Ich war in China, ich war in Japan, Hongkong war eins meiner Highlights, Kanada stand zweimal auf der Reiseliste. Dort geht man dann auf Messen, man trifft sich mit Journalisten, ja, man unterrichtet vor allem Fachpublikum über deutschen Wein. Und da ist man ganz gut beschäftigt so ein Jahr lang. Und man darf auch tatsächlich jedes deutsche Weinbaugebiet besuchen. Das ist jetzt wieder dann weniger Werbung, weil ja die Leute, die in der Pfalz wohnen, die trinken den ja eh schon, den Pfälzer Wein. Da brauche ich keine Werbung mehr machen. Aber man lernt unglaublich viel und diese Botschaft nimmt man dann mit.
Was haben Sie denn gelernt in diesem Jahr?
Ich habe auf jeden Fall gelernt, sehr flexibel zu sein, jetzt für mich persönlich. Ja, also du wirst in Situationen reingeschmissen, die sagen dir vorher nicht groß, was da jetzt auf dich zukommt. Du gehst zu einem Termin und ja, musst du jetzt eine Rede halten oder nicht? Sind da jetzt 10 oder sind da 100 Leute? Das erfährst du dann vor Ort. Ist es jetzt eigentlich angemessen, da in High Heels und Cocktailkleid zu kommen oder wäre eine Jeans besser gewesen? Ja, erfährt man dann, wenn man auf der Bühne steht. Also diese große Flexibilität, Spontanität, mit Herausforderungen umgehen, das nimmt man ganz, ganz stark mit. Und dann die Leidenschaft, die die deutschen Winzer versprühen. Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an manche Situationen denke, wo ich ja mit Winzern im Keller stand und du kommst ins Sprechen und die öffnen sich ja dann nochmal ganz anders, wenn sie wissen, wer du bist, ja, dass du auch aus der Branche kommst und dich wirklich ein Jahr lang auch ehrenamtlich hergibst für den deutschen Wein. Und es sind unglaublich tolle Erlebnisse.
Wie ging es danach weiter? Also so eine Amtszeit ist ja ein Türöffner dann auch für den Beruf. Genau, ja. In dem ganzen Weinthema. Was ist dann passiert?
Ja, ich hatte dann das große Glück, dass ich direkt nach dem Ende meiner Amtszeit bei BASF im Weinkeller anfangen durfte, im Veranstaltungsbereich. Dort werden ja unglaublich viele Weinproben gemacht, wenn nicht gerade Corona ist. Und ja, diesen Job habe ich dann eben bekommen und habe dort, ach Gott, wir haben im Jahr, ich habe es mal zusammengerechnet, so 500 bis 600 Veranstaltungen organisiert, davon natürlich auch sehr viele moderiert. Und für mich war dieser Step dann nochmal wichtig, um meine Perspektive zu erweitern, über den deutschen Wein hinaus internationale Weine mir anzuschauen. Denn das habe ich dann auch gemerkt, ja, ich liebe den deutschen Wein und der ist so vielfältig, dass man auch ein Berufsleben nur damit füllen könnte, absolut. Aber mich interessiert dann auch noch der Blick über den Tellerrand und da war natürlich der Job im Weinhandel dann optimal.
Und heute sind Sie selbstständig.
Genau.
Sie geben Weinseminare, Sie sind als Expertin bekannt, Sie haben auch eine Fernsehreihe im SWR. Und was ist dann das Nächste? Also was ist quasi das Ziel?
Ach, wissen Sie, ich lasse mich da vielleicht jetzt auch noch so ein kleines bisschen treiben. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich da die Möglichkeit habe, selbstständig zu arbeiten. Diese Fernsehgeschichten machen mir total Spaß. Da weiß man jetzt nicht, ob das weitergeht. Es gab die Sendung Weinsafari im SWR. Vielleicht wird die auch nochmal aufgelegt. Das ist alles noch, ja, steht noch in den Sternen, wie das weitergeht. Mir ist auf jeden Fall wichtig, weiter in der Branche zu bleiben, im Education-Bereich auch zu arbeiten. Ich habe eine gute Bekannte in Heidelberg, die eine eigene Weinschule hat, wo ich jetzt vor kurzem eingestiegen bin als Dozentin, ja, also im Ausbildungsbereich. Wir haben zum Beispiel letztens Sommeliers unterrichtet, was super viel Spaß macht. Das ist so ein bisschen ein Ding. Und auf der anderen Seite ist dann die Kommunikation so mein Augenmerk. Über Wein sprechen, Wein Leuten näher bringen, nicht nur Fachleuten, sondern vor allem auch denen, die einfach enthusiastische Weintrinker werden sollen.
Wie bilden Sie sich denn selber weiter?
Genau, ich habe während der Zeit bei BASF mein Diploma in Wines and Spirits gemacht. Das ist so eine internationale Ausbildung, die in Deutschland nicht ganz so bekannt ist, aber auf dem internationalen Parkett eben sehr anerkannt. Man lernt alles über alle Weine der Welt innerhalb von 2 Jahren. Also es ist doch recht komprimiert, muss dann auch eine recht anspruchsvolle Prüfung bestehen. Und das habe ich eben in dieser Zeit gemacht. Seitdem jetzt so ein kleines bisschen schleifen lassen, weil dann die Familienplanung etwas dazwischen kam. Aber es ist auf jeden Fall das Ziel, jetzt wieder mehr einzusteigen in Verkostungen. Also man muss auf jeden Fall trinken, 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 wenn man dranbleiben will in dieser Branche. So ist es.
Okay, das ist jetzt ein super Stichwort, aber ich habe doch noch ein paar Fragen, bevor wir trinken.
Ja, gerne.
Mal Hand aufs Herz, wie alt waren Sie, als Sie Ihren ersten Wein getrunken haben?
Mama, hör weg. 13? Also auf dem Weinfest. Ich denke, die Eltern haben mich schon früher mal probieren lassen, aber es gab mit 13 schon mal einen Schluck aus dem Schorle.
Ah, und Mama war nicht dabei demnach?
Nein. Aber das war noch nicht so schlimm. Keine Angst, Mama.
Und wie stehen Sie zu alkoholfreiem Wein?
Finde ich super spannend. Super spannendes Thema. Es ist ein sehr, sehr großer Markt dafür auf jeden Fall da. Ja? Also da gibt es Studien dazu, die wirklich sagen, die Leute wollen immer weniger Alkohol in ihrem Leben. Ja? Auch die Zahlen sind rückgängig, was Weinkonsum angeht, auf der ganzen Welt. In Deutschland sind wir recht stabil, aber die Spanier, die Franzosen, die Italiener, alle trinken weniger Wein. Und gerade deshalb ist, denke ich, alkoholfreier Wein ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man muss da noch ein bisschen an den Herstellungsmethoden feilen, dass man auch die Aromen des Weines dann gut transportiert in die alkoholfreie Variante. Aber ich glaube, der Markt ist da und die Produkte werden tatsächlich immer besser. Also ich habe da auch schon ein bisschen was probiert. Tatsächlich auch eine Freundin von mir, die in dem Bereich arbeitet, mit der ich das dann öfter mal kennenlernen darf. Also ganz, ganz spannendes Thema. Sollten wir alle offen dafür sein?
Also ich muss zugeben, wir haben jetzt hier zur Auswahl keinen alkoholfreien Wein, aber es ist ja wirklich ein großer Wachstumsmarkt, genauso ja. Wie alkoholfreies Bier.
Genau.
Jetzt gehen wir mal in medias res.
Aha.
Sie bringen ja Menschen bei, quasi mehr über den Wein zu erfahren, den sie trinken. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, Sie haben mit mir da wirklich einen eher schwierigen Konsumenten, weil ich bin Norddeutscher und ich komme quasi mit Wein nicht so oft in Berührung, muss ich zugeben. Ich vertrage auch nicht so viel. Insofern einfach... Legen Sie jetzt los. Ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach mal die Interviewführung an Sie.
Okay.
Wir haben hier ein besonderes Weinpaket. Der Mannheimer Morgen wird 75 Jahre alt und da haben wir so eine gewisse kleine, feine Jubiläumsedition aufgelegt.
Ja.
So, und ich finde, Sie bedienen sich da jetzt einfach mal und sagen, was ich trinken soll.
Okay, also wir werden jetzt einfach mal schauen, was da so für interessante Sachen dabei sind. Und ich habe schon einen Blick drauf geworfen und ich weiß, dass da ein ganz interessanter Perlwein dabei ist, den wir jetzt mal zusammen aufmachen werden. Das ist der Glera von der Winzergenossenschaft Herrenberg Honigsäckel. Und die erste Sache ist jetzt, es ist ein Perlwein, es ist ein Sekko. Normalerweise haben die Schraubverschluss, für den braucht man einen Korkenzieher. Ich habe auch, in der Früh hatte ich in jeder Handtasche immer einen Korkenzieher. Das seit die Kinder gekommen sind, habe ich nachgelassen.
Das Interessante ist ja, wenn man diese Flasche sieht, man weiß nicht so genau, was das ist.
Ja, ganz genau. Also die Flasche sieht ein bisschen komisch aus, weil man hat den Korken, der oben so ein bisschen rausguckt und da ist so eine Kordel drüber. Ne? Und diesen Korken muss man tatsächlich jetzt mit dem Korkenzieher einfach ziehen. Und dabei, kleiner Tipp an alle, die diesen Wein mit uns probieren möchten, bisschen aufpassen. Es ist ein Sekko und der hat ein kleines bisschen Druck, ne? Und jetzt wird es hier schon schwierig. Also man nimmt am besten ein klassisches Kellnermesser.
Okay, ich bin gespannt.
Wir müssen das jetzt hier etwas anders machen, denn wir haben kein klassisches Kellnermesser.
Und, ui.
Haben wir den Plop-off-Ton?
Ja.
Ich habe das jetzt ein kleines bisschen rabiater gemacht, aber der Podcast ist ja ohne Bild. Ich habe ihn auf jeden Fall aufbekommen.
Das sah sehr souverän aus.
Nein, also wenn Sie den Wein zu Hause verkosten wollen mit uns, dann machen Sie das ganz vorsichtig mit dem Kellnermesser. Da passiert nichts. Ich schenke Ihnen mal ein, Herr Keimholz. So. Es schäumt schön im Glas, Sie sehen das.
Soll das so sein?
Ja, definitiv. Das ist ein gutes Zeichen, dass da ordentlich Kohlensäure drin ist. Und da freuen wir uns. Na, das sollte so sein bei einem Perlwein. Ja, warum wollte ich Ihnen den jetzt zeigen? Haben Sie denn schon mal Glera gehört?
Nein.
Ja, da wird's schon spannend, ne?
Was ist das?
Das ist eine Rebsorte tatsächlich und es ist die Rebsorte, die hinterm Prosecco steht.
Immer?
Jetzt wird's verwirrend.
Immer?
Genau. Es gibt ganz viele Weine in der internationalen Weinwelt, die an eine Rebsorte geknüpft sind. Wir hören aber nie den Namen. Denken Sie an Bordeaux. Jeder kennt den Namen Bordeaux. Die Rebsorten, die dahinter stehen, stehen nicht auf der Flasche. Interessiert keinen. Ne? Die Region ist das Entscheidende. Und genauso ist es mit dem Prosecco. Prosecco ist eine Region in Italien und dahinter steht die Rebsorte Glera.
Und warum steht da jetzt nicht Prosecco drauf?
So ist es. Ja, wir trinken ja jetzt von der Winzergenossenschaft Herrenberg Honigsäckel aus Bad Dürkheim, also aus meiner Heimatstadt. Vielleicht wollte ich auch genau deswegen diese Flasche mit Ihnen öffnen. Jetzt sind wir hier in Deutschland und nicht in Italien, in Norditalien, wo das Prosecco-Gebiet liegt. Tatsächlich bis 2012 hieß die Rebsorte noch Prosecco. Und die Herrenberg Honigsäckler Winzer hatten in ihren Weinbergen die Rebsorte Prosecco stehen und konnten einen Prosecco verkaufen. Dann allerdings haben die Italiener gemerkt, dass da eine riesengroße Marktmacht dahinter steckt und haben gesagt, okay, in der Champagne haben sie sich das ja auch alles schützen lassen. Ja, den Begriff Champagner darf ich eben nur für Schaumweine aus dieser Region in Frankreich benutzen. Sollten wir vielleicht auch machen, um unser Produkt zu beschützen. Also wurde eine geschützte Ursprungsbezeichnung Prosecco eingerichtet und deswegen darf niemand außerhalb dieser Region sein Produkt noch Prosecco nennen und man musste dann aus den Tiefen der Historie den alten Namen dieser Rebsorte ausgraben und hat dann gesagt, okay, wir brauchen, ja, wenn jetzt die Region Prosecco heißt, dann können wir jetzt nicht die Rebsorte immer noch Prosecco nennen, das ist auch weingesetzlich nicht möglich. Man hat dann den Namen Glera wieder installiert und die Ungsteiner mussten dann eben ihr Produkt in Glera umbenennen.
Ah, ich verstehe. Aber das heißt ja auch, dass der Name Glera eigentlich noch so ein bisschen so in das Wissen implementiert werden muss. Ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt eine Glera-Flasche sehe, würde ich sagen, oh,
Sie haben keine Ahnung, was es ist. Ne? Ja. Steht auch auf dem Etikett noch drauf, aus Versuchsanbau.
Klingt auch nicht gut.
Ja, ist nicht schlimm. Es bedeutet einfach nur, dass es eine Sorte ist, die nicht im Rebsorten in der Rebsortenliste für die Pfalz steht. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Das heißt nicht, dass die irgendwie schlecht ist. Sie wurde einfach nur noch nicht gesetzlich darin aufgenommen.
Okay.
Na, so. Es macht nichts, aber die müssen das draufschreiben. Jetzt probieren wir mal, wie das schmeckt. Also ein verkappter Prosecco hergestellt in der Pfalz. Und ich finde das super interessant, dass das möglich ist.
Großartig.
Prost.
Prost.
Schön fruchtig, ne? Perlt ordentlich.
Wirklich sehr fruchtig.
Ja.
Gewisse Süße.
Ja,
aber
das haben Sie haben eine
sagen.
Feine Zunge, ich merke das schon. Nee, das ist tatsächlich gut. Das ist vielleicht noch ein Tipp. Wir haben ja jetzt einen Sekko. Es gibt verschiedene Arten von schäumenden Weinen im deutschen Weingesetz. Es gibt den Sekt. Das ist der einfach ein bisschen mehr Innendruck in der Flasche hat. Der Sekko wiederum hat weniger Innendruck, deswegen ist auch der Verschluss ein anderer. Man muss da nicht die Schaumweinsteuer bezahlen, das ist ganz praktisch. Ja, deswegen sind die Produkte so kleines bisschen günstiger. Und beim Prosecco ist es so, wenn da hinten drauf steht trocken, wie es hier jetzt tut, bei diesem Glera, dann heißt es noch lange nicht, dass er so trocken ist wie ein Wein. Tatsächlich sind für Sekko nochmal ganz andere Geschmacksbezeichnungen zugelassen. Und wenn da trocken draufsteht, dann darf der, ich muss lügen, immer noch, ich glaube, bis zu 18 Gramm Zucker oder so haben. Bitte gucken Sie das nach. Also es ist deutlich mehr Zucker als bei einem trockenen Wein. Aber es steht ihm ganz gut, oder?
Ja, was trinken Sie denn lieber? Also einen Sekt oder so einen Sekko?
Tatsächlich, wie kommt es auf die Situation an? Wenn es jetzt unkompliziert sein soll, ja, wenn man im Sommer vielleicht so eine Wanderung macht und man nimmt sich was mit oder so, dann finde ich Sekko super, weil es einfach easy going ist. Man kann auch super Schorle mit Sekko machen. Da hat man einfach nochmal mehr Blubber. Ja, und die Pfälzer trinken ja gern Schorle. Aber natürlich jetzt zu einem gehobenen Anlass, zu einem Auftakt für ein Menü oder so, dann darf es schon ein Sekt sein. Und die deutschen Sekterzeuger sind auch wirklich richtig, richtig gut mittlerweile.
Ich würde gerne noch einen Schluck trinken.
Ja, trinken Sie doch noch mal einen Schluck. Haben Sie auch ordentlich dran gerochen, Herr Kammholz?
Ja, achso. Ruckartig das Glas wieder zurück.
Okay, ja, Sie müssen ja immer erst riechen.
Das habe ich nicht gemacht.
Was riechen Sie denn?
Ich muss zugeben, dass ich Heuschnupfen habe.
Und oh nein.
Nicht so viel rieche.
Jetzt verkosten wir hier einmal zusammen Wein. Nein, er ist
was
wirklich,
riechen Sie denn?
Er ist wunderbar fruchtig, er riecht so ein bisschen floral, da sind so ein bisschen Blüten mit drin, so eine leichte Honignote, wo man merkt, dass es sehr reife Trauben auch waren. Na, also ich glaube, das schmeckt vielen Leuten, die einfach so ganz viel Frucht im Wein mögen.
Ich stell's mir vor.
Ist lecker.
Ich trinke lieber nochmal.
Dann probieren wir jetzt gleich nochmal einen. Auch nochmal einen Schluck genommen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob da Aroma zu Ihrer Nase vordringt.
Okay.
Denn das sollte ein Wein sein, der sehr, sehr intensiv ist aromatisch. Und zwar hat er einen ganz lustigen Namen. Es ist der alte Schwede vom Weingut Schweder, den ich mir jetzt noch ausgesucht habe. An dieser Stelle auch ein Gruß an die Winzerfamilie. Ganz nette Leute, die Familie Schweder. Auch mal eine deutsche Weinkönigin hervorgebracht, die Katja.
Ah,
deswegen,
wo sitzen die?
Die sind in Hochstadt, in der Südpfalz.
Okay.
Genau. Ja, und der alte Schwede, der Name sagt ja erstmal nicht so viel über diesen Wein, aber der Name musste sein, weil diese Rebsorte, die hier drin steckt, hatte tatsächlich bis 2019 noch keinen richtigen Namen. Es ist eine Rebsorte, die neu gezüchtet wurde und mittlerweile trägt sie den Namen Sauvignac. Und das probieren wir jetzt mal, wie das schmeckt. Neu gezüchtete Rebsorten, die braucht man ab und zu oder die sind auf jeden Fall immer relevanter, denn es gibt ja viele Herausforderungen im Weinbau und eine der größten ist der Pflanzenschutz. Ja, die Winzer sind ständig damit beschäftigt, die Reben zu beschützen davor, dass sie eben nicht krank werden. Und da hat man, wenn man Rebsorten neu züchtet, die Möglichkeit, Resistenzen reinzuzüchten, damit man dann weniger Pflanzenschutz draußen im Weinberg braucht. Und der Sauvignac ist so eine Rebsorte, die eben darauf abzielt, weniger Pflanzenschutz zu benötigen.
Das ist ja spannend. Das heißt, wir werden künftig noch mehr neue Rebsorten sehen?
Ja, also es sind ganz, ganz viele, die von der Forschung entwickelt werden, die aber noch keine Marktreife haben. Und alle paar Jahre, na, kommt dann mal wieder was Neues auf den Markt. Also es kann gut sein, dass uns da in Zukunft immer wieder neue Rebsorten begegnen. Die Sache ist, die kommen dann und die haben meistens keinen Namen. Dann sucht man irgendwelche Namen und die vermarkten sich nicht so gut. Ich glaube aber, dass hier jetzt bei Sauvignac wirklich auch ein super guter Name gelungen ist. Es hört sich doch super an, oder?
Ja, also ich würde auf jeden Fall jetzt mal probieren.
Ja, dann lassen Sie uns mal probieren. Sagen Sie mir mal, was Sie, ob hier was zu Ihrer Nase vordringt.
Ja.
Ja, also bei mir kommt da recht viel.
Ja, bei Ihnen, also es ist wirklich bei mir.
Sie schwenken aber schon ganz profihaft. Also vielleicht nochmal für alle, die uns zuhören. Das Schwenken ist natürlich wichtig, um die Aromen aus dem Glas rauszubekommen. Deswegen machen das die Weinleute immer. Das ist vollkommen egal.
Ah, okay.
Vielleicht nicht zu lange, sonst wird der Wein dormlich, wie der Pelzer sagt.
Wirkt das nicht total affektiert, wenn man immer schwenkt?
Ja, tatsächlich ist es auch so, wenn man dreimal geschwenkt hat, dann hat man auch die Aromen dann irgendwo mal rausgeschüttelt und irgendwann darf man mal wieder aufhören. Aber bei Leuten, die das beruflich machen, ist das, ich schwenke auch Kaffeetassen. Kann nicht mehr anders.
Ja. Ich habe dann immer so ein komisches Gefühl, wenn ich Leute sehe, die Weingläser schwenken.
Finden Sie?
Ja.
Es macht wirklich Sinn, rein physikalisch. Okay. Sie holen die Aromen aus dem Wein, Sie haben mehr von Ihrem Wein, ja? Und es sieht halt auch super profimäßig aus, Sie können ein bisschen angeben, ja?
Okay.
Sie haben jetzt aber genug geschwenkt, jetzt dürfen Sie mal riechen und sagen mir, was da ankommt bei Ihnen.
Irgendwie ist er bitterer.
Ja, herb. Ganz, ganz toll. Also super. Wir hatten ja erst so den Glärer, der so stark in diese Honig- und Blütenrichtung ging. Ne? Und hier haben wir jetzt eine viel herbere Note. Da ist ganz viel Zitrus, wenn Sie dran denken, Sie schneiden eine Limette und reiben so die Schale so ein bisschen ab. So was Grünes, Herbes hat der. Macht total Sinn, was Sie da riechen.
Okay.
Ja.
So.
Und das macht auch Sinn, denn das ist eine Rebsorte, die wurde aus Sauvignon Blanc und Riesling gekreuzt und noch einer Resistenzrebsorte. Ja, und Sauvignon Blanc ist ja bekannt für ein ganz expressives Aroma, was manchmal so nach Gras, nach Stachelbeere, nach grüner Paprika riecht. Und unser Riesling ist eben der so ein kleines bisschen mehr die heimischen Früchte hat, bisschen Zitrusfrüchte und vor allem einen ganz tollen Körper da reinbringt in diesen Wein.
Ich hatte hier mal den Tristan Brandt zu Gast. Und der hat mir erklärt, man kann seine Geschmacksnerven regelrecht trainieren.
Total.
Beim Wein machen Sie das also auch mit Ihren...
Ja, ganz genau. Ja, also das Riechen ist beim Wein im Grunde das Interessanteste für mich. Na, unsere Nase hat ganz viele verschiedene Geruchsrezeptoren, die oben in unserem Riechkolben drin sitzen. Und die sorgen eben dafür, dass wir die unterschiedlichen Aromastoffe wahrnehmen können. Das Problem ist, wenn Sie Ihrem Gehirn nie vorher gesagt haben, oh, dieser elektrische Impuls, der steht jetzt für ein Zitrusaroma, dann wird Ihr Gehirn das Wort halt nicht ausspucken können. Das heißt, das kann man definitiv trainieren. Genau das machen wir in Sensorikseminaren regelmäßig, die jetzt dann auch wieder starten. Garten nach Corona endlich. Ja, also das Riechen kann man super gut trainieren und auch die Zunge, die ja beim Weinverkosten dann auch noch wichtig ist, die kann man ganz fein skalieren, um dann rauszufinden, wie viel Zucker ist da jetzt drin, wie viel Säure, wie viel Alkohol hat ein Wein. Und das ist reines Training. Ich denke, das kann jeder lernen. Und das Gute ist, man trinkt immer dabei, ich meine. Ne?
Ja.
Ist jetzt nicht so schlimm. Wir müssen mal einen Schluck nehmen.
Ja, müssen wir jetzt.
Und was finden Sie? Die Zunge hat keinen Heuschnupfen, das kann ich Ihnen sagen. Die funktioniert.
Also ja, das Ding ist, Sie haben natürlich sehr viel mehr Begriffe. Ja, Sie haben natürlich eine Wortwahl, die Sie jetzt sofort im Kopf haben.
Reines Training.
Und bei mir ist es so, ja, wie gesagt, so ein bisschen bitterer, ein bisschen herber. Und dann hört es aber auch schon auf mit den Begrifflichkeiten, die ich dafür verwenden könnte.
Dann ist die wichtigste Frage, schmeckt er Ihnen denn?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch super. Mehr wollen wir gar nicht. Der beste Wein ist im Endeffekt nicht der, den man mit 1000 Worten beschreiben kann, sondern der, von dem Sie sich ein zweites Glas einschenken. Damit machen Sie auch den Winzer glücklich.
Ah.
Nein, aber jetzt, um nochmal zu diesem Wein zu kommen, ich finde, er hat auch einen ganz, ganz tollen Körper. Man merkt da, dass der Riesling einfach dem Rückhalt gibt. Ja, ich merke die Säure, die regt den Speichelfluss an. Das ist vielleicht beim Podcast aufnehmen ein bisschen unpraktisch, weil man merkt, wie das Sprechen immer schwieriger wird. Ne? Ja, so schöner Speichelfluss im Mund, deswegen eine schöne Säure, schön
stimmt,
knackig.
Stimmt,
ne? Ja. Nicht zu viel Alkohol, also man merkt jetzt nicht, dass man da direkt schwummrig wird nach einem Schluck. Darf man ruhig ein paar mehr trinken. Sehr, sehr angenehmer Wein.
Ja.
Finde ich super interessant.
Wobei er ist ja, ich gucke gerade mal hier, 13,5%, ist ein bisschen mehr als die anderen. Ne?
Aber gut eingepackt, das ist das Entscheidende, dass der Winzer es eben schafft, den Alkohol so zu verpacken, dass ich nicht dieses brandige Gefühl im Mund habe.
Okay.
Ja, sehr gut gelungen. Hätten wir denn noch Zeit für einen dritten?
Ja, natürlich.
Wir haben 6 Weine zur Auswahl und ich habe ja vorhin gesagt, mich interessieren auch die internationalen Weine sehr. Von daher hätten wir hier jetzt die Möglichkeit, auch noch was Internationales zu probieren. Das ist der, wo wir schon den Korken rausgemacht haben. Beim Rotwein natürlich ist es immer gut, ein kleines bisschen vorher den Korken zu ziehen. Und das ist ein recht interessanter Wein aus Spanien jetzt hier. Wollen Sie ihn probieren?
Ja, muss ich jetzt ja, ne?
Okay, ich schenke mal ein.
Ich bin aber gar nicht so der Rotweinmensch, aber nur zu.
So. Sie sehen schon, er ist jetzt nicht ganz so farbintensiv. Das ist aber auch okay.
Was ist da passiert?
Das ist vollkommen in Ordnung, denn die Rebsorte, die hinter diesem Wein steckt, heißt Garnacha. Grenache auf Französisch. Und das ist eine Rebsorte, die hat eine relativ dünne Schale. Beim Rotwein ist es so, dass die Farbe aus der Schale kommt. Und je dicker die Schale, desto mehr Farbe habe ich. Garnacha, dünne Schale, dementsprechend kriege ich nicht ganz so viel Farbe. Also voll okay.
Ich drehe schon wieder, wie blöde.
Das machen Sie super. Ja. Und jetzt dürfen Sie auch mal riechen. Ja, da gehen wir jetzt in die Welt der Beerenaromen, ne? So rote Beeren, die man da rausriecht, aber auch so ein kleines bisschen Holz ist mit dabei. Rotweine werden ja sehr, sehr gerne im Holzfass ausgebaut und deswegen riecht man hier so ein bisschen was Röstiges noch mit dabei.
Das haben Sie schön gesagt.
Ja, ist ja auch mein Job. Jetzt probieren wir mal kurz. Ich muss ihn selbst probieren. Ich kenne den Wein, aber habe ihn bestimmt seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr im Glas gehabt. Also mal gucken. Das ist jetzt noch herber, ne?
Ja.
Da ist jetzt wirklich kein Zucker mehr drin. Der ist richtig knalletrocken. Und Sie merken so ein bisschen Tannin. Ja, so das, was die Zähne so ein bisschen stumpf macht.
Ja. Kriege ich auch eine blaue Zunge?
Ja, wenn Sie von dem Glas trinken, wird es ein kleines bisschen blau. Aber nicht so schlimm wie bei anderem Rotwein. Den können Sie noch trinken. Man merkt es nicht direkt, dass Sie jetzt den Wein genossen haben. Er ist auch deshalb interessant, weil er einen ganz interessanten Namen hat. Und zwar heißt er La Tormenta Vivantis. Und unten drunter steht auch, für alle, die nicht des Spanischen mächtig sind, die Übersetzung der Survivor. Ja, also es sind alte Rebstöcke, die schon ganz viele Gewitter überstanden haben. Und deswegen haben die Winzer hier von der Bodegas Niqueas aus Navarra in Spanien sich entschieden, diesen Wein Vivantes zu nennen. Ein Wein, der eben schon viele Wetterereignisse, die Reben sind alt, haben viele Wetterereignisse überstanden. Also so ein Wein, der sagt, lange, lange durchhalten. Und dann wird's richtig gut.
Was esse ich denn idealerweise zu so einem Wein?
Mhm. ist ja ein recht kräftiger Rotwein, ne? Also der hat 15 Volumenprozent. Das heißt, da dürfen Sie ruhig ein kräftiges Gericht haben, gerne auch, wo ein kleines bisschen Fett drin ist. Wir denken jetzt mal an die Grillsaison, ganz klassisch. Wenn Sie da dann einfach ein schönes Rindfleisch haben, vielleicht noch so ein bisschen mit Fettrand, das würde schon sehr gut passen. Und der könnte auch die Röstaromen von so einem gegrillten Stück Fleisch super aufnehmen. Ich glaube aber, dass es auch einer ist, den man auch problemlos irgendwie zu einer Gemüselasagne oder so machen könnte. Auf jeden Fall was Kräftiges, ja. Viele Gewürze, jetzt nicht zu so einem zarten Salat oder so.
Und wenn Sie so auf unsere Auswahl bisher geschaut haben, was war Ihr Favorit?
Ich würde mich am meisten tatsächlich für den Sauvignac interessieren. Ja, es ist wirklich ein Wein, der für mich als Pfälzer Riesling-Trinkerin einfach eine ganz, ganz interessante Alternative ist. Ein Wein, den ich auch, glaube ich, meiner ganzen Familie vorsetzen könnte und die würden sagen, hey, lecker, trinken wir den ganzen Abend über.
Ich glaube ich auch. Es war auch der erste Sauvignac meines Lebens.
Ja, toll. Das ist jetzt nichts Besonderes. Für mich war es der zweite. Ich kenne auch nur zwei.
Ja, wir kommen schon zum Ende. Es hat großen Spaß gemacht.
Mir
aber
ebenso.
Es wird hier niemand entlassen, ohne dass man hier drei Sätze beenden muss, die ich anfangen werde.
Es wird spannend.
Wollen wir loslegen?
Okay.
Also der beste Wein, den ich kenne, ist der...
Sie stellen mich vor Herausforderungen, ist der Riesling vom Dürkheimer Michelsberg, denn das ist die Weinlage, für die mein Herz schlägt.
Das schönste Weinanbaugebiet der Welt liegt in...
Jetzt wissen Sie, also die Pfalz ist natürlich das Herzensanbaugebiet, aber das schönste Weinanbaugebiet der Welt, wenn es wirklich um beeindruckende Ansichten geht, das könnte vielleicht die Mosel sein. Es ist wunderschön.
Ach.
Als ehemalige deutsche Weinkönigin darf ich das sagen.
Interessant, ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie so Südafrika oder Chile oder so.
Da war ich noch nicht. Kann ich nicht beurteilen.
Ah, okay. Auf keinen Fall trinke ich...
keinen Wein.
Sehr gut.
Ich bin sehr offen. Ich trinke alles. Wirklich.
Okay. Auch Bier?
Ja, natürlich. Bier ist super interessant.
Das hat so meine Zunge. Okay, ich fürchte, das bleibt drauf. Das hat großen Spaß gemacht.
Mir ebenso.
Huber. Danke für den Besuch. Und jetzt versuche ich noch, obwohl ich hier schon getrunken habe, noch das Outro zu sprechen. Mal gucken, ob es gut geht. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und wenn ihr Fragen, Ideen, Wünsche für weitere Folgen habt, meldet euch gern. Am besten schreibt ihr eine Mail an podcast@mamo.de. Und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast und auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen wieder bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle.